herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Man kann eigentlich nur staunen und respektvoll den Hut ziehen. Ein kleiner landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Momentan noch hauptsächlich zur Selbstversorgung mit Hühnern, ein paar Kühen, Schafen, 33 Hektar Land und Wald. Betrieben von unserem Gast, der sein Landwirtschaftsstudium fast fertig hat und vielen Tausenden von Fans an seinem Leben bei Instagram teilhaben lässt. Klingt alles ganz normal, aber unser Gast ist blind. Axel Duensing, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Ich grüße dich.
Ja, moin.
Axel, erzähl mal, wir haben dich ja heute mit unserer Sendung quasi aus dem normalen alltäglichen Leben rausgerissen. Was hast du heute im Betrieb und zu Hause überhaupt schon alles erledigen müssen?
Ja, ich musste natürlich als erstes die Tiere versorgen. Die können ja nicht hungern, nur weil ich zum NDR muss.
Ja,
also
genau. Erst
einmal die Tiere auf die Weide stellen, Tiere füttern, mit Wasser versorgen und die Weidezäune kontrollieren. Das ist ganz wichtig, damit die auch noch alle da stehen, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Ja, das war mein Morgen heute.
Also täglicher Morgenbetrieb, den du da im Betrieb hattest. Hier im Studio, hier im NDR angekommen. Wie hast du das für dich so wahrgenommen, wie du hier so reingekommen bist? Die ganzen Kameras, Gerätschaften, Lampen.
Ja, ich bin erstaunt gewesen. Es war sehr ruhig. Ich habe gedacht, es ist mehr Trubel. Es war echt sehr, sehr ruhig hier. Und ja, die Studioräume sind ja immer sehr, sehr gedämpft, damit das eben nicht hallt. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich in eine Höhle reingehe. Also so eine ausgepolsterte, dumpfe Höhle. Und ja, ist schön hier bei euch. Ich bleibe hier.
Mit unserem Gast müssen wir jetzt erstmal etwas richtigstellen. Was ich fälschlicherweise gesagt habe, ist nämlich, dass Axel noch mitten oder sagen wir mal in den Endzügen seines Studiums steht. Und das stimmt gar nicht, weil du hast heute gerade dein Bachelorzeugnis bekommen.
Ja, das ist richtig. Die Uni hat es mir zugeschickt und ich habe das Zeugnis jetzt in den Händen gehabt heute Morgen.
Also studierter Landwirt. Und wie lautete der Titel deiner Bachelorarbeit?
Ausarbeitung eines Betriebskonzeptes für ökosoziale Landwirtschaft unter der Voraussetzung eines blinden Betriebsleiters.
So, und damit ist im Grunde alles schon gesetzt, was wir in der heutigen Sendung besprechen werden. Axel, ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist. Erste Eindrücke über dich und deine Arbeit jetzt von Laura Neumeister.
So, ab geht die Post.
Reges Treiben auf dem Hof von Axel Duensing im Landkreis Osterholz. In der fünften Generation führt er den Betrieb seiner Familie.
Moin Leute, ich bin's Axel, euer blinder Landwirt aus Norddeutschland.
Aufgrund einer vererbbaren Augenkrankheit ist er seit 2002 blind. Für Axel kein Hindernis, seinen Traumberuf auszuüben. Er studiert ökologische Landwirtschaft, kehrt zurück auf den Hof seiner Familie. Hier kennt er jeden Winkel, hier hat alles seinen Platz.
Gefühlt habe ich, wo es hingehört. Ne? Also das habe ich gefühlt mit der Hand vorher, dass ich nicht vorbeischütte.
Und seinen Tieren vertraut er blind. Landwirt Axel Duensing.
So, Axel, jetzt müssen wir noch mal über deinen Betrieb ein bisschen reden. Wie viele Tiere hast du überhaupt und was für welche?
Ja, wir haben zwei Rinder, wir haben 14 Schafe, 30 Hühner und wichtig sind die zwei Pferde meiner Frau, damit die keine Langeweile hat. Ne?
Ja, selbstverständlich. Das ist und jetzt für mich auch ganz interessant, weil ich habe das gerade in dem Einspieler schon gesehen. Du sprichst ja auch sehr persönlich teilweise mit den Tieren. Wodurch unterscheidest du die Tiere?
Ja.
Also ich meine jetzt nicht Huhn vom Schaf, also das ist schon klar, glaube ich. Ne?
Ja, also die Tiere haben ja alle ihren eigenen Charakter. Und bei den zwei Kühen ist es natürlich ganz einfach. A, sind es zwei und B, haben die einen sehr unterschiedlichen Charakter. Die eine ist ganz verschmust und will am liebsten auf dem Arm und die andere, die ist ein bisschen stoischer. Bei den Schafen ist das schon schwieriger. Die haben auch alle einen eigenen Charakter, aber die Schafe muss ich nicht alle jeden Tag individuell so anfassen. Ne? Da ist eben, wenn was los ist, muss ich mir ein Schaf greifen. Aber die sind so für sich, machen ihr eigenes Ding. Und ähnliches ist eben auch bei den Hühnern. Die laufen auch darum, legen ihre Eier und da ist es eben nur entscheidend, wenn ein Problem auftritt, wenn ein Tier krank ist oder so. Oder wir sie einfangen müssen zum Flügel stutzen. Aber ansonsten muss ich die Tiere so nicht unterscheiden.
Hast du bestimmte Wege auf deinem Hof, an die du dich erinnern kannst, die du kennst, die du dir vorher festgelegt hast, dass du auch ohne Blindenstock dich bewegen kannst?
Ja, natürlich. Sonst wäre ich ja überhaupt nicht handlungsfähig. Ich kann alle Wege auf dem Hof ohne Stock laufen und die kenne ich. Und spätestens, wenn ich einmal auf die Nase gefallen bin, weiß ich, da ist ein Loch. Und das ist eben auch mit neuen Sachen so. Also angenommen, da ist jetzt, hat ein LKW ein Fuder Erde abgekippt, der lag da sonst nicht. Ja, das merke ich mir. Entweder bin ich dabei, wenn der LKW das ablädt, das Schüttgut. Oder ich bin einmal gegengelaufen gegen den Haufen und dann weiß ich, dass er da ist. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die bei mir sehr ausgeprägt ist, dass ich mir mein Umfeld sehr stark merke.
Ne? Als Kind konntest du noch sehen, was hast du von damals noch so dir eingeprägt, als Erinnerung, die immer in deinem Kopf bleibt?
Ja, also grundsätzlich erstmal dieses normale Wahrnehmen von geometrischen Figuren. Das ist als blinde Person sonst recht schwierig, gerade bei komplexen Sachen, die man nie in der Komplexität so begreifen kann, also anfassen kann. Und wenn man sie einmal visuell gesehen hat, hat man eine andere Vorstellung. Das ist, glaube ich, was mir enorm weiterhilft, aber auch so ganz andere lapidare Sachen. Vor einigen Jahren ist bei uns auf dem Hof der Hofbaum gefällt worden. Der stand aber seit meiner Kindheit da, war eine uralte, große, riesige, schöne Kastanie. Die musste nun mal weg, die war krank. Und der Baum steht da immer noch. Also ich sehe den Baum da immer noch mit meinem Sehrest, weil das Gehirn einfach weiß, der Baum stand da und der gehört dahin und nun ist er da immer noch.
Du hast eine Erbkrankheit, die nennt sich Retinitis pigmentosa. Das ist eine nicht aufzuhaltende Verschlechterung der Sehkraft bis hin zur Erblindung. Mhm. Wie war es für dich aufzuwachsen in dem Bewusstsein, ich werde irgendwann sicherlich nicht mehr sehen können?
Für mich war das nicht das Riesenthema, denn glücklicherweise habe ich zwei ältere Schwestern und die eine von den beiden kann eben auch nicht gucken, hat dieselbe Augenerkrankung. Und sie ist eben 8 Jahre älter als ich, oder 9, 8 Jahre, und hat mir eben alles vorgemacht. Also ich hatte die große Schwester, die eben diesen Prozess der Entblindung auch schon mir vorweggenommen hat und mir eben auch die Angst genommen hat. So nach dem Motto, ja, du wirst blind, dann kannst du nichts mehr, ja, Pustekuchen, du musst immer noch genauso alles machen. Und das hat mir eben enorm geholfen. Was eher das größere Problem war, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ja, Leidenschaft für Landwirtschaft, das ist nicht nur unser Accountname, sondern das ist auch die böse Realität bei uns. Also ich brauche die Landwirtschaft und es stand lange nicht zur Debatte, dass ich überhaupt in dem Feld tätig sein kann. Und ja, dann kam es ja dazu, dass ich überlegen musste, was will ich jetzt machen für den Rest meines Lebens. Und
da hat auch deine jetzige Frau inzwischen, Britta, einen großen Anteil daran, dich in die richtige Richtung, glaube ich, zu schubsen. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ich möchte vorher nochmal ein Foto zeigen für Sie zu Hause, damit Sie einen ungefähren Eindruck davon bekommen, was Axel sehen kann. Sehen Sie mal dieses Foto, das ist ein ganz einfaches Bild, hat nichts mit Axel zu tun. Und wenn wir das jetzt mal laut deiner Beschreibung dessen, was du sehen kannst, verwandeln, dann haben sie ungefähr einen Eindruck davon, was Axel erkennen kann. Das sind also im Endeffekt hell-dunkel. Ist es das, kann man das beschreiben, ja, auf was es sich reduziert?
Hell-dunkel, nur Schemen und eben auch nichts, wo man sich drauf verlassen kann. Denn entweder steht da zum Beispiel jetzt ein Auto oder es ist nur ein Schatten. So, also kann ich jetzt entweder immer zögern oder ich weiß es zu Hause auf dem Hof, dass da eben nur der Schatten ist oder dass da tatsächlich was steht. Und wenn ich draußen bin, also in der normalen Welt, auf dem Bahnhof oder sonst wo, muss ich mit blinden Langstock laufen.
Im Bewusstsein, dass du irgendwann erblinden wirst, inwieweit konntest du dich während der Schulzeit, während der Jugend schon darauf vorbereiten, dass du dann später tatsächlich auch gewappnet bist dafür?
Ja, das war insofern ganz gut. Meine Eltern haben zu meiner Einschulung entschieden, dass ich von Anfang an die Blindenschrift lerne und eben auch die ganzen Blindentechniken, also 10-Fingerschreiben am Computer und was da alles zugehört, um sich als blinder Mensch in der Welt zu orientieren und normal am Leben teilhaben zu können. Und dadurch habe ich einfach gar nicht diesen großen Umsprung von, oh Mist, jetzt kann ich so schlecht nur noch sehen, dass ich nicht mal mit den Augen lesen kann, jetzt muss ich mit den Fingern lesen, wie es eben viele Späterblindete haben, sondern ich kann von vornherein die Brailleschrift lesen und kann eben auch mich mit einem blinden Langstock zurechtfinden und auch andere Sachen. Das ist eben enorm hilfreich. Und zumal ich ja auch seit meinem 10. Lebensjahr auf Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sehen gewesen bin, habe ich eben auch andere Menschen abseits von meiner eigenen Familie, also meiner Schwester und meinem Großvater, der auch nicht gucken konnte, kennengelernt, die auch trotz ihrer Blindheit oder Sehbehinderung ihr Leben bewältigen. Und das gibt einfach enorm viel Zuversicht, Optimismus, dass eben trotzdem viel geht.
Es gab auch eine Begegnung, die du gemacht hast in Kanada, kann ich so viel schon sagen, die dich sehr dahin gebracht hat, das zu tun, was du jetzt tust. Werden wir uns gleich nochmal anhören, wie das gekommen ist. Vorher schauen wir mal rein. Berufsbild Landwirt, Lehrberuf, Landwirt, Bauer, in diesem Fall Bäuerin. Ja, Kurzbesuch im Ausbildungsbetrieb.
Tatsächlich würde ich schon sagen, dass ich ein Dorfkind bin. Auf dem Land ist es halt einfach, man kennt jeden, man grüßt jeden, man kennt sich untereinander super gut und das ist einfach total schön. Ich bin Helene Grünhagen und komme aus Wabke und mache meine Ausbildung als Landwirtin.
So Helene, dann gucken wir mal, ob wir ein paar Käfer finden. Die wandern immer vom Feldrand aus rein und deswegen müssen wir auch verstärkt an der Kante gucken.
Mhm.
Einmal auf der Blattunterseite müssen wir immer sehen. Die Larven sind immer auf der Blattunterseite.
Die würden da schon hier sitzen, oder?
Ja, okay. Die sind immer orangene Farbe, die stechen eigentlich immer sofort ins Auge.
Bei uns zu Hause haben wir einen Ackerbaubetrieb, einen Familienbetrieb mit noch zwei weiteren Mitarbeitern. Hauptschwerpunkt ist Kartoffel, dann bauen wir dazu noch Zuckerrüben an und auch ein bisschen Mais und haben auch noch Heu und all so Kleinigkeiten noch dazu. Das Wetter beeinflusst meinen Alltag ziemlich dolle. Wenn jetzt zum Beispiel 17 mm Regen wieder kommen, dann sind die Flächen halt einfach nicht befahrbar und man kann halt einfach nichts tun. Und wenn jetzt zum Beispiel 30 Grad und Sonne sind, dann schafft man halt viel, viel mehr, weil die Böden halt einfach trocken sind und bereit für die Bearbeitung sind.
Also muss man weiter nach rechts.
In meinem Beruf, also als Landwirtin, spielt es schon eine große Rolle, die Technik und die ganzen Maschinen. Weil damit macht man ja eigentlich jede Bodenbearbeitung oder Pflanzen oder Kartoffelboden, eigentlich alles. Und das ist halt schon wichtig, dass man weiß, wie die ganze Technik funktioniert und auch wie sie sich entwickelt hat. Es hat sich nämlich schon sehr viel verändert. Das kann ich doch auch mehr, Mann.
Gut.
Warte, muss nur, kann man dazwischen gehen oder darf man das nicht?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, doch, eigentlich aber von mir nicht.
Genau, Bügel wegklappen. Gut.
Mein größtes Ziel ist eigentlich, den Hof halt weiterzuführen, so wie er jetzt ist. Dann würde ich die Kulturen tatsächlich so erstmal behalten und vielleicht dann gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil es kann ja noch vieles passieren, auch mit dem Klima und sowas, wie sich die Kulturen dann verhalten. Nach dem Feierabend fahre ich total gerne mit meinen Freunden nochmal Motorrad. Wenn man auf dem Motorrad sitzt, ist man einfach frei. Also man hat irgendwie nichts mehr im Kopf. Man kann einfach loslassen und es macht einfach nur Spaß. Das Schönste ist halt eigentlich, wenn man dann am Ackern auf dem Feld ist und dann abends der Sonnenuntergang zu sehen ist. Das ist halt einfach wirklich schön. Und dann weiß man, man hat viel gearbeitet und das hat sich auch echt gelohnt. Und ja.
Ja, was für ein cooler Ausbildungsberuf. Axel, du kannst dich mit Sicherheit noch daran erinnern. Erzähl uns, wie war das für dich damals, Trecker zu fahren?
Oh, war cool. Also,
ja.
Ist ja immer aufregend, ne? Also, als Jugendlicher bin ich ja bei uns auf dem Hof gefahren, selber. Und ich bin ja, seitdem ich überhaupt krabbeln konnte, bei Papa auf dem Schlepper mitgefahren. Also, ich bin ja auf dem Trecker groß geworden, mehr oder weniger. Und jetzt geht's nicht mehr. Also besser lasse ich den Trecker selber stehen, aber die Familie fährt, ne? Und macht für mich die Arbeit mit dem Schlepper.
Ja, aber es ist ja gut, dass du eine Vorstellung davon hast, dass du dir das immer genau vorstellen kannst, was jetzt gerade für Arbeiten verrichtet werden, wo du vielleicht auch helfen kannst, wo du was machen kannst oder wie dir auch andere helfen können. Ich möchte noch ein paar Bilder zeigen, wie du dich auf deinem Hof bewegst. Erzähl doch mal, was du alles machen kannst, was für Arbeiten du machen kannst. Hier sieht man dich zum Beispiel, ja, da gehst du deinen Weg einfach zwischen zwei Gemüsebeeten. Hier mit den Schafen.
Mhm. Ja, ich kann im Prinzip die alltägliche Arbeit, was routinemäßig anfällt, selber machen. Das kann ich nur deswegen, weil mein Vater keine aktive Landwirtschaft mehr gemacht hat. Unsere kompletten Flächen sind verpachtet. Und ich bin jetzt, seitdem ich mit meiner Frau zurückgekommen bin, auf dem Hof dabei und baue mir wieder das auf, was ich jetzt machen will. Und da bin ich in der glücklichen Lage, mir das so herzurichten, wie es für meine Verhältnisse passt. Also zum Beispiel morgens Tiere füttern, Tiere rauslassen. Das sind händische Arbeiten, das kann ich alles selber. Die Boxen, die Tiere, also Pferde und Rinder, stehen auf Kompostmatratze. Die muss zweimal am Tag gefräst werden mit einer Motorfräse. Das kann ich auch selber.
Sieht man gerade, genau.
Mhm. Ne, da kann ich selber mit meinen zwei Beinen hinterherlaufen. Ich weiß denn, wo ich bin. Und im Zweifelsfall mache ich die Maschine aus und Punkt um. Ne? Diese ganzen Sachen, das kann ich alleine. Und wo ich deine Hilfe brauche, sind eben Sachen, die außerhalb der täglichen Routine sind. Wie zum Beispiel, wenn jetzt Tiere krank sind oder Klauen geschnitten werden müssen oder so. Da ist es sowieso besser, wenn man zu zweit ist. Einer hält das Tier fest und der andere kümmert sich um die Klauen bei den Schafen oder Rindern. Oder zum Beispiel, wenn wir den Hühnerstall umstellen müssen, der ist ja mobil, den kann man verstellen, damit die Tiere immer auf frischem Grün sind, die Hühner. Und das kann ich auch nicht alleine. Das muss mit einem großen Trecker gemacht werden. Das lasse ich besser bleiben, wie eben schon erwähnt. Und das machen wir im Team. Da fährt meine Frau meistens den Trecker oder mein Vater. Und ich bin dann für die Bodenarbeiten verantwortlich, also Stützrad hoch und so weiter und so fort.
Und du hast auch eine, auf deinem Handy hast du eine App für Pflanzen zum Beispiel. Wenn du jetzt eine Pflanze möglicherweise nicht so direkt erkennst, dann kannst du davon ein Foto machen. Wie funktioniert das denn weiter? Dann erkennt die App die Pflanze?
Genau, da muss ich von der, im Optimalfall von der Blüte oder eben auch von der Blattober- und Unterseite ein Foto machen und dann verarbeitet das die App das in, wahrscheinlich in Form von KI und kann mir sagen, welche Pflanze das ist. Es geht, ist aber relativ aufwendig, denn ich muss ja ungefähr mit der Kamera die Blüte treffen. Also ich kann das machen, ist aber ganz schön aufwendig. Ich lasse es häufiger meine Frau machen.
Ich möchte jetzt noch mal etwas zeigen, eine Situation zeigen, wie du im Schafstall sitzt. Mhm. Es ist eine sehr ruhige Situation, achten Sie mal drauf. Jetzt fragt man sich an dieser Stelle, was macht der Junge da? Du hörst einfach hin.
Ja, ich höre hin. Ich genieße meine Tiere. Das ist der wichtigste Punkt. Denn wer Tiere hat, hat Arbeit. Und dann ist es auch wichtig, dass man das genießt. Aber der zweite und ebenfalls sehr wichtige Punkt ist, ich muss doch hören, ob es meinen Tieren gut geht. Sind irgendwelche Auffälligkeiten und so. Das mache ich im Stall, wenn die Tiere im Stall stehen und fressen oder so. Sind die am Husten oder hat zum Beispiel ein Tier eine Schnoddernase, die nicht da sein soll. Oder zum Beispiel auch, wenn ich die Tiere rauslasse, dann laufen die erstmal über den Betonboden im Stall. Und da hört man auch ganz klar, sind die am Humpeln? Ist alles in Ordnung? Und wenn nicht, dann sage ich meinen Leuten auf dem Hof, du schau da mal hin, ich glaube, da ist was.
Ja. Direkt nach der Schule hattest du auch erst im Kopf, Mensch, ich werde vielleicht Physiotherapeut, ich mache was mit Wirtschaft, gehe in irgendein Büro, das passt einfach zu meiner Situation. Warum musste es unbedingt die Landwirtschaft sein?
Ja, was ich meinte, ich bin seit klein auf an dabei, bin mit meinem Vater mitgefahren, ich habe die landwirtschaftlichen Prozesse kennengelernt, früher hatten wir noch Milchviehhaltung, also mit die Kälber wurden geboren und die Erntezeit und diesen ganzen Kram. Als ich dann älter geworden bin, habe ich selber so meine Sachen angebaut. Sei es eben irgendwelche Sonnenblumen oder Kürbisse oder einfach so, ja, weil in mir der kleine Bauer steckt und ich Sachen wachsen lassen wollte. Ne? Und es gibt auch ganz nette Bilder, die habe ich leider nicht gefunden. Die sind irgendwo in der Familiengalerie, sonst hätte ich sie euch mitgebracht. Aber wie ich mit einem Drehtrecker Beulen in die Autos fahre und so. Also das steckt
das war
drin.
Einfach so, das steckte einfach in deinem Herzen drin. Das war die Leidenschaft. Ne?
So, und dann ist ja der Fakt, dass ich nicht gucken kann. Ist die eine Sache, also eine praktische Ausbildung, wie soll das gehen? Ne? Die praktischen Anteile auf einem fremden Betrieb, die heutzutage ja alle sehr technisiert sind, das ne? Treckerfahren geht nicht, hatten wir ja eben. Und dann ist mein Vater eben auch sehr realistisch und sagt, mit unserem kleinen Betrieb, mit 36 Hektar, was willst du da, Junge? Du verdienst da kein Geld in der Landwirtschaft, lass die Finger davon, du wirst unglücklich. Ja gut.
Aber dann kam der Ausflug. Nach Kanada, das Auslandsjahr sozusagen, mit deiner damaligen noch Freundin Britta bist du nach Kanada. Da hast du einen Landwirt kennengelernt in Kanada und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Schlüsselerlebnis, der ebenfalls blind ist und der einen Betrieb geführt hat. Mhm. Was hast du da erfahren für dich selber?
Es war für mich einfach nur der Wahnsinn. Also Kanada ist ja ein riesengroßes Land und wir waren irgendwo in British Columbia unterwegs und da haben wir gehört von so einem blinden Ziegenfarmer. Und wir so, was? Gibt's ja nicht. Und dann haben wir den Kontakt gekriegt und haben mal nachgefragt, ob wir vorbeikommen können. Dann waren wir dort und dieser Mensch war wirklich komplett blind. Also blind ist ja ein weiter Begriff. Blind sind manche Leute, die eine Lesehilfe brauchen, bezeichnen sich als blind. Und andere Leute sind blind und sehen 0,000. Und der Brian, den wir da besucht haben, der war so einer. Der war geburtsblind, der hat nie in seinem Leben was gesehen. War in Kanada in der Wildnis, eine Stunde von Whitehorse entfernt im Yukon. Hat da seine paar 20 Milchziegen gehabt. Hat den Käse selber gemacht. Und den dann einmal die Woche auf dem Wochenmarkt verkauft. Obwohl er nichts sehen kann, obwohl er keine befestigten Wege, gepflasterte Hochfläche oder sonst was ist. Das ist Wildnis. Und er ist mit seinen Ziegen raus in den Busch gegangen. Morgens und abends wiedergekommen und Wahnsinn.
Und da war eben das Bild da. Da war es da. Es geht. Es ist genau möglich, auch in meiner Situation, als jemand, der blind ist, kann ich so etwas machen. Und Ausbildungsbetrieb kam jetzt nicht in Frage für dich, hast du schon gesagt. Ja. Aber die glorreiche Idee hatte dann im Grunde Britta. Komm, der kleine Bauer in dir, der möchte studieren.
Genau, Britta hat schon damals gesagt, 2011 war das, 12, wo ich eben meine Krise hatte, was soll ich machen, meinte, ja, wieso studierst du es denn nicht? Wenn es dich interessiert, studier doch Agrarwissenschaften. Da war der Plan aber noch, dass ich vom Schreibtisch aus Landwirte ärgere, irgendwo im Amt sitze und dann tolle Regularien rausgebe. Und nach diesem Jahr in Kanada haben wir gesagt, ja, wir haben doch sowieso vor, auf dem Land zu leben. Und da habe ich einfach das Glück, dass ich eine wunderbare Frau habe, die eben auch sagt, ich unterstütze dich darin. Wir gucken, was wir auf die Beine gesteckt kriegen mit dem Betrieb, was ich in der Lage bin umzusetzen. Und sie hat da Bock drauf, aber nicht die ganze Zeit, sondern Britta geht arbeiten als Lehrerin, hat da eben ihre Tätigkeit und auch ein Einkommen. Und ich sehe zu, dass ich mit dem Hof was auf die Beine stelle.
Und welche Vision du hast mit diesem Hof, da gibt es noch etwas ganz Spezielles. Das kannst du uns bitte gleich mal erzählen. Vorher machen wir einen Ausflug in die Himbeeren. Johanna Leper nimmt uns mit in die Geheimnisse des Fruchtanbaus.
Landwirt Lars Diekmann ist schon seit 4 Uhr morgens auf den Beinen. Hochsaison auf dem Früchtehof Gut Steinwehr am Nordostseekanal. 16-Stunden-Tage sind Standard.
Das sind lange Tage, aber ist alles in Ordnung, das möchte ich auch gerne so. Ich beschwere mich nicht. Das hole ich einfach im Winter irgendwie so ein bisschen nach. So, dann ist es einfach, wenn das dann ruhiger ist, und dann mache ich dann meine Auszeit.
Die Erdbeerernte hier im Tunnel ist vorbei. Die Pflanzen sind einjährig. Jetzt geht es weiter mit Kirschen und Himbeeren. Bisher sind die Erträge ganz gut.
In der Landwirtschaft ist das so, im Januar werden die Karten immer neu gemischt und es ist jedes Jahr wieder ein neues Spiel. Du hast es zwar schon 100.000 Mal gemacht, aber immer wieder anders. So. Und das ist einfach so, dass immer wieder neue Herausforderungen kommen.
Und die warten zum Beispiel schon auf dem Himbeerfeld. Denn hier entwickeln sich die Früchte eher
so mittelmäßig. Das lege ich aber da dran, weil ich erst Probleme hatte. Die Schläuche waren immer unten angebissen. Und so, deswegen haben wir auch später Abreife, weil sie nicht genug Nährstoffe gekriegt haben. Und ich habe aber auch Betriebsleiterfehler nicht oft genug nachgeguckt, ob die hundertprozentig funktionieren.
Das Problem ist eigentlich ganz niedlich, knabbert aber gerne die Schläuche an. Und die bringen Wasser und Düngemittel zu den Pflanzen.
Da haben wir eigentlich eine spätere Ernte, aber ich hoffe, dass sie nachher im Großen und Ganzen noch einigermaßen gut wird.
Wenn nicht der ewige Regen im Norden dazwischen kommt. Denn Staunässe mögen die Sträucher gar nicht. Nächstes Jahr soll eine neue Lösung her.
Deswegen stellen wir ja komplett um eben auf Tunnelanbau. Geschützten Anbau nennt man das im Fachjargon. Du hast mehr Leistung da drin, weil die Früchte einfach gleichmäßiger sind, größer sind. Und du, ich sag mal, 95 oder 96% der Früchte auch verwerten kannst.
Das Verwerten passiert zum Teil direkt auf dem Gutshof Steinwehr. Vom Feld landen die Früchte zum Beispiel auf dem Tisch von Finja Pfeffer. Die mehrstöckige Sahne-Himbeertorte ist ein Verkaufsschlager.
Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel am Wochenende mal so 16, 17, 18 Torten oder sowas an einem Tag. Und wenn es dann mal schnell gehen muss, ich glaube, mein Rekord war bei 8 Minuten pro Torte. Also schon schnell, aber ja, geht auf jeden Fall alles.
Heute ist nicht so viel los. Finja konnte sich etwas mehr Zeit lassen beim Backen. Das ist nebenan nicht drin. Heike Brudenjock verkocht 15 Kilo Himbeeren zu 250 Gläsern Gelee. Die werden im Gutshofladen eher gekauft als die Marmelade.
Himbeergelee läuft besser, weil dort die Kerne nicht drin sind, die bei den älteren Leuten unter das Gebiss fallen können. Deswegen mögen die viel lieber den Gelee als die Marmelade.
Draußen düst Lars Diekmann zu seiner nächsten Himbeermission. Den Himmel immer im Blick.
Ich hoffe, dass es jetzt hier, also das Ende der Saison, die Himbeeren noch in Sonne oder dass wir schön Sonne noch kriegen jetzt und trockenes Wetter, dann werden die Himbeeren auch richtig gut noch, die letzten, die wir haben. Und dann wird die Ende der Saison auch richtig ja, reichlich für uns und gut.
Ja, ich überlege gerade, aber auch ohne Gebiss können diese kleinen Himbeerkerne, die können schön in den Zahntaschen hier sich so ein bisschen festsetzen. Sag mal, Axel, wie gut kannst du eigentlich von deinem Familienbetrieb schon leben?
Momentan ist das so eine Sache, die läuft plus minus null, wenn ich nicht zu viele Sonderausgaben habe, weil ich irgendwelche Ideen habe. Also leben können wir davon noch nicht. Und das ist eben das, was ich angesprochen habe. Meine Frau sorgt für das sichere Einkommen. Und ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Geld ausgehe.
Es gibt jemanden, der hat dich während des Studiums begleitet. Der hat noch einen kleinen Gruß für dich dagelassen. Hier ist er nämlich, Thomas van Elsen.
Hallo Axel. Einen schönen Gruß aus Witzenhausen, aus Nordhessen. Ich hatte ja hier am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften die Gelegenheit, deine Arbeit mitzubegleiten. Fand es sehr spannend, was du als Konzept vorhast, zu Hause umzusetzen, deinen Hof als soziale Landwirtschaft zu entwickeln, also landwirtschaftsfremde Menschen, auch Menschen mit Unterstützungsbedarf einzubeziehen in das Hofkonzept. Und fand es auch sehr spannend, die Arbeit zu begleiten, weil das ja auch eine besondere Herausforderung für dich war, mit Seheinschränkungen sozusagen eine Abschlussarbeit zu schreiben. Auch faszinierend die Möglichkeiten, die es heute gibt, technisch zum Beispiel eine Literaturrecherche durchzuführen. Ja, und ich möchte einfach alles Gute wünschen für die weitere Zukunft, für das spannende Vorhaben bei euch auf dem Hof, dort eben eine soziale Landwirtschaft umzusetzen. Alles Gute.
Oder?
Ja, ist sehr, sehr nett. Und der Thomas van Elsen, der hat mich eben auch im Studium darauf gebracht, auf das Thema soziale Landwirtschaft. Und das ist einfach jetzt so auch das, wo meine Leidenschaft hintersteckt. Denn Ökolandbau ist die eine Sache und ist auch super gut. Aber soziale Landwirtschaft, also dass man eben, was er angesprochen hat, landwirtschaftsfremde Menschen auf den Hof holt, Sachen.
Ja, was bedeutet das, landwirtschaftsfremde Menschen auf den Hof zu holen? Was bedeutet das?
Es sind Autonomalverbraucher, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben, die einfach vielleicht ein Interesse haben an zum Beispiel Gärtnern und da ein bisschen mehr zu lernen möchten, wie gärtner ich richtig oder so. Was kann ich vielleicht besser machen? Aber eben auch andere Menschen, die keinen Begriff haben von landwirtschaftlichen Produktionsprozessen, die einfach da mal reinschnuppern möchten. Und
du hast ja auch schon Besuch gehabt von Klassen, von Schulklassen, die bei dir waren. Wie lief so ein Tag ab? Wie haben die Kinder reagiert?
Ja, das ist echt cool. Dadurch, dass meine Frau ja, wie gesagt, Lehrerin ist, hat sie das pädagogische Konzept ausgearbeitet. Und im Rahmen einer Projektwoche sind die Kinder bei uns eben für einen Tag auf den Hof gekommen. Die Projektwoche hatte zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Und an diesem Tag, den sie dann bei uns auf dem Hof waren, haben sie das, was sie vorher in der Schule theoretisch ausgearbeitet haben, überprüft, angeguckt. Also zum Beispiel, wie leben ökologisch gehaltene Legehennen? Was sind da für Standards? Wo muss man drauf achten? Wie viel Platz ist es in der konventionellen Haltung zum Beispiel so im Vergleich? Und oder haben Pflanzen bestimmt und geguckt, wie viele Pflanzen stehen denn hier pro Quadratmeter im Grünland? Was bedeutet das? Was ist Biodiversität? Und das sind ja alles Themenfelder, die die Landwirtschaft anbieten kann. Die Landwirtschaft kann Artenschutz betreiben, kann zum Beispiel auch Hochwasserschutz betreiben. Sie kann eben auch soziale Aspekte übernehmen, wenn man sie dazu, wenn man ihr zugesteht, wenn man sie lässt. Und das bedeutet eben auch, dass landwirtschaftliche Betriebe, die diese Leistung anbieten, auch eine gewisse Honoration dafür brauchen.
Wie siehst du deinen Betrieb? Welche Vision hast du von deiner Landwirtschaft in, sagen wir mal, 10 Jahren?
Ich bin da gar nicht so festgelegt momentan, weil wir echt noch in unserer Selbstfindungsphase sind. Aber was ganz fest, also für mich feststeht, wir wollen weiterhin Tiere halten. Wenn es eben diese Selbstversorgerlandwirtschaft bleibt, ist es in Ordnung. Ich hätte aber auch Bock, wenn es sich lohnt, wenn es sich herausstellt, dass es geht, auch ein bisschen mehr zu machen. Aber es wird nie eine Riesendimension werden, weil es einfach nicht unser Interesse ist, sondern wir wollen bei dem bleiben, was wir machen, bei unseren Tieren. Wir wollen jedes Tier selber wahrnehmen können und eben nicht enorm große Tierzahlen haben. Können wir auch nicht, dafür ist der Betrieb zu klein. Aber ich kann mir eben auch super gut vorstellen, dass sich der Betrieb noch weiter Richtung soziale Landwirtschaft entwickelt. Dass wir zum Beispiel Menschen mit Förderbedarf eine Arbeitsstelle bieten. Denn das wäre eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt, wenn jemand Bock hat, in der Landwirtschaft tätig zu sein, ihm das anzubieten, trotz seiner Einschränkungen. Ich mache es ja im Prinzip vor, es ist mein eigener Hof, ist klar, ich habe die Möglichkeit. Die hat aber nicht jeder. Wenn jetzt aber Menschen dazu Lust haben und es die Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit irgendwelchen Trägern zusammenzuarbeiten, die auch bei den ganzen bürokratischen und organisatorischen Sachen mithelfen. Also zum Beispiel haben wir von dieser ganzen sozialen Arbeit, die da mit zusammenhängt, nicht so viel Ahnung. Dann hätte ich da enorm Bock drauf, denn ich weiß es selber als schwerbehinderter Mensch, es ist enorm schwer, einen Arbeitsplatz, selbst nur einen Praktikumsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und wir reden heute überall von Inklusion und Teilhabe und diesem ganzen riesigen Themenkomplex. Aber es sind nicht genügend Leute da, die diesen Mut haben, diesen Schritt zu gehen, um Menschen im Arbeitsprozess einzubinden.
Interessantes Thema, über das wir vielleicht nochmal mit deinen Ideen weiterführend sprechen können. Vorher habe ich aber einen Film, da geht es nämlich exakt um dieses Thema. Der erste Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung im Beruf. Es gibt viele Hürden, aber es gibt auch Ideen. Shugaka Silav.
Raphael Quapik ist für Kartons zuständig. Früher arbeitete er auf dem Bau. Er ist gehörlos. Bei unserem Interview mit ihm übersetzt die Gebärdensprachdolmetscherin Melanie Blumenthal.
Also ich muss sagen, wenn ich das so vergleiche, meine Arbeit früher und hier, muss ich sagen, ich fühle mich hier irgendwie einfach wohler. Hier ist die Kommunikation auch besser. Das war früher bei den anderen Arbeitsplätzen häufig ein bisschen schwierig. Da bin ich schneller an meine Grenzen gekommen. Hier ist es besser.
Guten Morgen.
Raphaels Chefin Laura Grondey setzt auf Inklusion. 3 ihrer 30 Mitarbeiter haben eine Einschränkung. Ihre Firma stellt Papierverpackungen her, beliefert zum Beispiel große Kosmetikmarken.
Wenn jemand sagt, man hat einen Fachkräftemangel, guckt euch Menschen mit Beeinträchtigungen an. Die haben meistens so viel Qualifikationen und die können extrem viel leisten. Und deswegen sage ich, jeder sollte Menschen mit Beeinträchtigung im Betrieb haben, weil sie eine Bereicherung sind.
Kai hat seit einem Schlaganfall eine Lähmung. Er hatte in einem Zeitungsartikel über Sima-Verpackung gelesen.
Ja, dann habe ich mit meiner Reha-Betreuerin mal darüber gesprochen. Dann haben wir hier einfach mal angerufen. Dann habe ich hier ein Praktikum gemacht. So, dann bin ich nicht mehr gegangen.
Dafür, dass die beiden übernommen werden, hat sich damals auch sein Maschinenführer Driton Feiser eingesetzt.
Wir waren ja froh, dass sie da waren, auch dass sie eingestellt sind. Und wir sind mit dem Haus sehr zufrieden. Daher gibt es keinen Grund. Also es gibt nur Positives.
Bei Raphael ist es super, er arbeitet mit einer Klebemaschine. Und da sind oft die Entfernungen sehr weit und er kann Lippen lesen. Das heißt, der Mitarbeiter muss gar nicht mehr schreien, sondern redet einfach leise und Raphael liest die Lippen.
Larissa Schellin kontrolliert die Druckbögen auf Fehler. Sie ist gelernte Mediengestalterin. Eine Arbeit zu finden, die sie auch fordert, war eine Herausforderung.
Das war nicht so leicht damals. Nach der Ausbildung musste ich ja viele Stellen bewerben, wo der Leute viel abklärend war, weil ich taub bin. Aber die Leute wissen nicht, wie man mit Kellos umkehrt. Das finde ich auch schade.
Hier bei Sima-Verpackung hat Larissa erst an den Maschinen gearbeitet, war dort aber nicht ganz glücklich.
Noch mal gucken, wie genau Farbe bestellt. Dann haben wir noch mal gesagt, Mensch, du hast eine Ausbildung als Mediengestalterin. Wie sieht's aus? Möchtest du mehr in Richtung Vorstufe, dass du die Bogen kontrollierst? Und dann war es auch das Glück, dass jemand in Rente gegangen ist hier. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir sehen dich in dieser Position. Und hier ist sie richtig aufgebläht.
Laura Grondey leitet das Unternehmen in vierter Generation. Gemeinsam mit ihrer Schwester. Sie wollen mit ihrer Traditionsfirma neue Wege gehen. Im vergangenen Jahr haben sie den Hannoverschen Inklusionspreis gewonnen.
Ja, ist wirklich toll, wie das ganz einfach automatisch passiert. Axel, das ist ja auch eine Herzensangelegenheit von dir. Was glaubst du, muss passieren, damit mehr Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt kommen?
Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass die Menschen die Scheu verlieren, also Arbeitgeber die Scheu verlieren und eben nicht so viele Befürchtungen haben, sondern diesen Schritt wagen. Und in erster Linie sind es ja nicht die Arbeitgeber, die sich Gedanken darüber machen müssen, geht das oder geht das nicht, kann ich den Menschen diese Stelle anbieten oder nicht, sondern die Menschen, die diese Bewerbung schreiben, die wissen doch, was sie können und ob sie das Anforderungsprofil erfüllen oder nicht. Und wenn jetzt jemand mit Einschränkung kommt und sagt, ja, ich will diesen Job machen, dass man dann sich traut und das macht und ausprobiert und sich dann eben auch an die Hilfestellen wendet, die vorhanden sind, die zum Beispiel beratend tätig sind, die auch beim Arbeitsplatz ausstatten helfen und so. Da ist natürlich ein bisschen mehr zu machen. Also das ist nicht mal eben so, aber wenn der Wille da ist, dann funktioniert das. Ne?
Ja, da müssen zwei Seiten wahrscheinlich aufeinander zukommen. Einmal Menschen mit Einschränkungen, die halt den Mut aufbringen, sich zu bewerben, die den Mut aufbringen, zu zeigen, ja, was sie können, und Arbeitgeber, die eben mehr die Chancen sehen und weniger die Befürchtungen.
Ja, aber es ist ganz wichtig, denn viele Menschen mit Einschränkungen arbeiten häufig eben auf dem zweiten Arbeitsmarkt oder Behindertenwerkstätten und so. Ich will gar nicht diese Einrichtungen in Misskredit bringen, aber es dreht sich eben darum, es gibt genügend, die mehr leisten können und auch wollen und eben auch für ihr Selbstwertgefühl das brauchen. Und den sollte man doch bitte dann auch die Möglichkeit bieten, gerade in der heutigen Zeit, wo alle von Fachkräftemangel reden. Wir haben genügend Fachkräfte, die zum Beispiel denn eine Einschränkung haben, ja und? Und wenn sie denn nur halbtags arbeiten, weil zum Beispiel die Belastbarkeit nicht so hoch ist, wo ist das Problem? Lieber einen halben Tag als gar nichts, oder?
Leidenschaft für Landwirtschaft, so heißt dein Instagram-Account, wo du wirklich viele, viele Tausende von Fans hast. Wir zeigen im Hintergrund, läuft so ein bisschen was. Du nimmst dich da selber auch so ein bisschen auf die Schippe.
Ja, das muss. Also Humor ist ja immer dabei, allein um auch sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Und ich finde das auch in Ordnung, denn wenn ich über meine Behinderung lachen kann und auch über die Sachen, die da passieren, nehme ich anderen auch die Berührungsangst. Und das ist doch wichtig, dass man ins Gespräch kommt, dass man miteinander sich austauscht und dass wir einen Weg finden, wie wir Sachen bewältigen, egal in welcher Hinsicht.
Ich danke dir, dass du heute Abend unser Gast warst. Das war ganz faszinierend, dir zuzuhören.
Ich bedanke mich für die Einladung, war super hier bei euch.
Dankeschön. Schön und viel Glück mit deinem Hof weiter. Herzliche Grüße an die Britta, die dich da weiterhin unterstützt. Morgen kommt übrigens Katharina Höftmann zu uns. Sie ist Jüdin und arbeitet als Journalistin, Autorin und lebt in Tel Aviv. Ihr Blick auf den Israel-Konflikt morgen bei uns. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen ab 18.45 Uhr. Tschüss.
Super.
Cool.
Sehr schön. Passt.